Sommerzeit, Urlaubszeit, so viele Leute drin. Ist doch wunderschön. Jeder von uns heute entschieden, hier hinzukommen. Eine Frage, warum? Heute wurde schon gesagt, um Gott zu preisen, um Gott zu ehren, von Gott zu lernen. Wir haben uns Zeit genommen, um Gott zu dienen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in unserem Leben, Gott zu dienen, zu erkennen, was er von uns erwartet. Eigentlich, Gott hat uns alles schon gegeben. Wir haben alles. Wir haben Häuser, wir haben was zum Essen, alles, was Körper braucht. Wir leben. Und wir haben dazu eigentlich nichts getan von sich selber. Das hat alles ermöglicht nur Gott. Wir haben ihm nichts gebracht, wir nehmen nichts mit. Wie Hiob sagte, nackt bin ich gekommen, nackt werde ich gehen. Was bleibt hier übrig? Was hinterlassen wir? Das, was wir getan haben. Und der Unterschied ist, du kannst gute Sachen tun und trotz allem, Jesus wird dir sagen, solche Aussage wie Matthäus Evangelium 7, 21, 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenen Tagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Harte Botschaft. Stellt euch vor, eine Person dient Gott nach außen. Er tut alles, dass die Menschen das sehen und die loben ihn. Und Gott spricht, nein, ich kenne dich nicht. Wie kann das passieren? Weil Gott schaut nicht auf Äußere wie ein Mensch. Gott schaut in mein Herz. Und er wird mich richten, nicht was ich gemacht habe, sondern wie ich das getan habe. Und ich habe zwei Beispiele aus Altem Testament gefunden. Sind zwei gleiche Personen in Gesellschaft, gleiche Position. Beide sind Könige von Israel, unterschiedliche Zeit. Beide fangen an mit Gott. Nur einer wird verworfen und der andere wird belohnt. Wie kann das sein? Ich lade euch einmal mit mir zusammen in Altes Testament forschen und rausfinden, warum Gott Saul verworfen und Ezekiel, Hiskia wurde am Leben geblieben, obwohl er muss sterben. Was hat Gott dazu gebracht? In 1. Samuel 15 steht geschrieben über Saul. Saul war Auserwählter Gottes. Ich bin überzeugt, dass alle hier, die sitzen, Bibel schon gelesen und diese Geschichte schon gehört über Saul, dass eigentlich das war Zeiten, wo Israel hat keinen König gehabt. Das war kein König da. Die haben auch keine gebraucht, weil Gott war König. Und auf einmal Israel will keinen König Gott zu haben, sondern die sagen, wir wollen wie die Menschen, wie die Heiden in dieser Welt leben. Und die sprachen zu Samuel, wir brauchen einen König. Samuel wollte das nicht tun und Gott sagt, lass es. Lass die machen, die sind nicht gegen dich, sondern gegen mich. Die wollen nicht, dass ich werde ihr König. Gib ihnen einen König. Aber nicht die Menschen haben den König auserwählt, sondern Gott selber sagte Samuel, Saul wird König. Und er wurde von Gott gesalbt. 1. Samuel 15, 17 steht Position von Samuel und von Saul. Samuel sprach zu ihm und sagt, ist nicht also, dass du klein warst, von deinen Augen wurdest du das Haupt über den Stämmen Israel. Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Ich erkenne in diesem Text, dass Saul war nicht eine besondere Person in menschliches Augen, ganz normal wie wir. Und Gott ihm auserwählt. Die ganze Macht als König hatte von Gott. Seine Position, seine Armee, Diener, alles von Gott. Und ich stelle mir vor, was ich habe. Ich habe ein Haus. Ich habe eine gute Arbeit. Wer hat das mir ermöglicht? Gott. Saul hat alles bekommen, ich habe alles bekommen. Ich bin genau das gleiche auserwählte Person, so wie du und die anderen. Gott sorgt für uns und er entscheidet, was wir tun. Er segnet uns und wir entscheiden danach, wie wir mit diesem Segen umgehen. Warum hat Gott Saul verworfen, obwohl diese Person wurde auserwählt? Weil das, was Menschen sehen, ist nur Äußere. Gott schaut in sein Herz und er spricht zu Samuel. Sieh nicht an seine Gestalt, noch seine größere Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht Herz an. Und ich glaube, wir wissen alle, was passiert in unseren Herzen jeden Tag. Da wird so viel Gedanken geboren. Und durch diese Gedanken entstehen Taten. Und manchmal durch diese Taten entstehen Sünden. Und die Sünde führt zum Tod. So steht in Jakobusbrief. Ist nicht meine Wörter. Jakobus geht noch weiter. Jakobus 2,18 steht geschrieben, du hast Glauben ohne deine Werken. Glaube ohne Werke ist tot in sich selbst, steht geschrieben. Ich verstehe das nur eins. Glaube ohne Werke ist eine Religion, ist tot. Glaube kann nicht so tot sein. Die ist lebendig. Wir glauben an lebendigen Gott. Aber wenn ich nichts bereit für diesen lebendigen Gott etwas zu tun, mein Glaube ist tot. Das heißt, Werke spielen große Rolle in unserem Glaube. Errettung kommt durch die Glaube an Jesus Christus. Aber unsere Werke, die zeigen, wie wir glauben an Jesus. Welche Stelle hat Jesus in mein Herz? Zeigen meine Taten nach außen. 1. Samuel 15, 3. Saul kriegt einen Auftrag. Ein harter Auftrag. Krieg. So zieht nur hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, was sie haben. Schöne Ehre nicht, sondern Tote töte Mann und Weib, Rinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel. Und in Vers 7 steht, da schlug Saul Amalekiter. Hat alles getan. Auftrag erfüllt. Krieg ist durch. Saul gewonnen. In Vers 9 aber steht, aber Saul und das Volk verschönte das König Agag. Gott sprach, töte alle. Saul verschönte Agag. Und was gute Schafe und Rinder und gemästet war, und die Lämmer und alles, was gut war, wollte nicht verbannen. Jetzt stehen wir vor einem Dilemma. Gott spricht, tu es. Saul als König sagt, alles klar, das Volk ja, aber die Tiere, die sind doch gut. Und die Gute bleiben am Leben. Saul tut, was er will, nicht das, was Gott will. Warum? Weil in seinen Augen, das wäre zu schade. Ist doch gut. Und manchmal schaue ich mich selber an und es kommen solche Gedanken. Du musst was tun, was dir Gott sagt, und du sagst, ach, ich brauche das selber. Egal, ob das Geld ist, ob Hilfe einer Nächsten, du findest keine Zeit. Oder Bibel zu lesen. Es wurde letzte Zeit so oft darüber gesprochen, weil es ist sehr wichtig, Gottes Wort zu erkennen. In 1. Johannes 2,16 steht geschrieben, denn alles, was in der Welt ist, Fleischenlust, Augenlust, hochfertiges Leben, ist nicht von Vater, sondern von der Welt. In Gottes Augen alles, was uns diese Welt anbietet, in Lust, ist eine Sünde. 1. Samuel 15,11 geht weiter. Der Herr spricht zu Samuel, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich hinter mir abgewandelt und meine Worte nicht erfüllt. Und wir sehen, was da geschah. Er war nicht gehorsam zu Gottes Wort. Er wollte nicht erfüllen Gottes Wille. Er tat nur das, was er wollte. In Vers 12 steht geschrieben, dass Saul nach dem Krieg, nach dem Sieg ein Siegesdenkmal aufgerichtet. Die Sünde, die kommt nicht allein. Die wird immer größer und mehr. Und danach ist Tod. Wir sehen, falsche Entscheidung. Nächster Schritt, sein Stolz. Und er hat schon für sich ein Siegerdenkmal ausgerichtet. Nicht für Gott. Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben. Wer hat ermöglicht, dass er gewinnt, dieses Krieg? Gott. Nein, Saul statuiert sich selber. Dass alle wissen, dass er Sieger ist. Nicht der Herr, sondern der Mensch. Was macht er weiter, Saul? Er trifft Samuel. Samuel kommt auf ihn zu und die erste Aussage: Gelobt sei von deinem Gott. Ich habe Auftrag Gottes erfüllt. Starke Wörter. Und Samuel sagt, was höre ich da? Dann lehnen die Tiere. Ach, das ist die Tiere, das wir am Leben gelassen. Und da zeigt er sein offenes Gesicht, sein Herzenszustand. Er spricht, diese Tiere zum Opfer waren für dein Gott, nicht mein. Erkennen wir überhaupt Zustand von dem Mann, der bereit, etwas zu tun, aber nur für sich selbst? Er spricht, ich bin bereit, das zu tun für dein Gott. Ist nicht meins, dein. Ich dachte, ich denke falsch. Aber in Vers 30, weiter, Vers 21. Aber das Volk hat von Raub genommen, Schafe und Rinder, das Beste unter dem Verbannten, den Herrn, deinem Gott zu opfern. Zweite Mal bestätigt er, dein Gott, ist nicht meins. Und in Vers 30 spricht er, ich habe gesündigt. Woher kam diese Erkenntnis über die Sünde? Weil Samuel sprach zu ihm, was er getan hat. In 1. Samuel 15, 22, Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr Lust habe an Opfer und Brandopfer gleich wie ein Gehorsamer gegen die Stimme des Herrn? Gehorsam gegen die Stimme des Herrn. Sieh, Gehorsam ist besser denn Opfer und aufmerken besser denn das Fett von Wider. Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Wurde ihm genau erklärt, was er getan hat mit seiner Tat. Das ist überhaupt kein Gottesdienst. Alles, was er getan hat, nur für ihn. Und das Schlimmste, bei erster Aussage spricht er, dass das Volk und König das getan. Bei zweiter Aussage spricht er, das Volk hat geraubt. Wie tief fallen wir, wenn wir in die Sünde sind? Wir versuchen, unsere Fehler sofort zu verstecken und wir sind bereit zu lügen. Er lügt. Es war überhaupt kein Raub von Gott gesehen. Vernichtung ja, aber die haben beraubt. Und jetzt sagt er, ich war das nicht, das Volk. Das Volk wollte. Ich war nur da, aber der Verantwortung liegt an ihm. Er ist das Haupt von Israel. Gesalbte König, er trägt Verantwortung, was die da tun. Nein, ich war das nicht. Wisst ihr noch, wie Adam und Eva gesündigt haben und ihre Schuld Adam schiebt nach Eva? Er spricht zu Gott, die Frau, das du mir gegeben hast, sie gab mir und ich esse. Wie weit sind wir bereit zu gehen, uns zu verstecken von Verantwortung? Und Samuel sprach zu Saul. Andersrum. Saul spricht, ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch jetzt von den Ältesten meines Volks und von Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, jetzt kommt das, deinen Gott anbete. Dreimal bezeugte in ein Gespräch, dass der Herr ist nicht sein Gott. Und wir sehen sein Herz. Ich habe gesündigt, aber ist nicht relevant. Gott ist gerade nicht da, aber das Volk schaut hin. Kehre mit mir um und ehre mich von mein Volk. Seit wann Israel sein Volk? 5. Mose steht, Israel, du bist das auserwählte Volk des Herrn, deines Gottes. Saul ist nicht Gott und die Ehre gehört ihm nicht. Die ganze Ehre gehört nur einer Person und das ist Gott allein. Ihm dürfen wir ehren, Menschen nicht. Menschen werden zu stolz. Und wir sehen, dass Saul ist zu stolz. Deswegen ist er auch gefallen. Sprüche 18, 12 steht geschrieben, von dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Ist Saul demütig? Auf keinen Fall. Lügner, ja. Sünder, ja. Aber demütig nicht. Stolz, ja. Und Gott spricht, ich habe ihn verworfen. Psalm 115. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deine Name gib Ehre um deine Gnade und deine Wahrheit. Gott allein gehört die Ehre, nicht den Menschen, auch nicht den König. Könige sind auserwählte Personen und die bleiben trotzdem Menschen. Saul gesündigt und er verliert alles. Alles, was er bekommen hat, hat er verloren. Am Ende hat er auch sein Leben verloren durch seinen Stolz. Was ich damit sagen wollte, wir müssen unser Herz prüfen, unsere Wille, unsere Gedanken, unsere Wünsche. Sind die gleich da wie mit Gott? Tust du das, was Gott will oder was du willst? Das wird am Ende Entscheidung treffen, weil bei Gott ist alles aufgeschrieben, unsere Taten. Und wir werden oder belohnt oder entlohnt. Und jetzt lese ich zweite Person, Hiskia, auch König von Israel, auch eine auserwählte Person. Ich fange damit an, wo er wurde krank. Ich glaube, das ist das schlimmste Situation am Menschen, wenn wir werden krank. Weil das betrifft dann dich persönlich, auch nicht finanziell, sondern Körper. Genau da, wo du nichts machen kannst. Das funktioniert nicht. Du kannst zu Ärzten gehen, du kannst Tabletten essen, aber es gibt Krankheiten, die bleiben bis zum Tod. Und Jesaja 38 steht geschrieben, 1,5, zu der Zeit war Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestell in dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. Dann wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach. Sehen wir den Unterschied zwischen Saul und Hiskia? Alleine Umgang mit Informationen. Saul wurde gesagt, und da ist keine Reue. Hiskia wurde angekündigt, dass er stirbt. Er spricht Propheten nicht an. Er dreht sich um, er weint und er spricht direkt zu Gott. Und dieses Gebet entscheidet, was er getan in sein Leben. Gedenke doch, Herr, wie ich von dir gewandelt habe in der Wahrheit, mit vollkommenem Herzen und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weint sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja und sprach, geh hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Herr Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Gott sieht unsere Tränen, er hört unsere Gebete. Und Gott reagiert immer. Und das ist das Wichtigste. Die Frage ist, wie du betest. Oder wofür du betest. Und Gott spricht, ich gebe noch 15 Jahre zu deinen Tagen. Was für ein Segen. Man muss sterben. Und Gott trifft Entscheidung, sagt, nein, 15 Jahre dazu. Hätten wir gerne, oder? 15 Jahre. 2. Könige 18, von 1 bis 7, steht genau das, was er getan hat. Das beschreibt nicht nur, was er getan hat, sondern seine Glaube an Gott. Hiskia war 25 Jahre alt, da er König war, und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zacharia. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel. Wir sehen, wie sein Vater David. Er tat aber die Höhen und zerbrach die Säulen und rottete das Aschera-Bild aus und zerstieß die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis denn der Zeit haben die Kinder Israel angebetet. Gott sind Dienst. Überall. Hiskia als König zerstörte alles, was mit anderen Göttern zu tun ist. Er hatte nur ein Ziel, ein Gott, allmächtiger Gott zu preisen und das Volk soll zurückkehren. Und er tat es, weil danach steht, er vertraute den Herrn, dem Gott Israel, dass nach ihm seine Gleiche nicht war unter allen Königen Judas, noch vor ihm gewesen. Er hing den Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm. Ganzes Leben, 29 Jahre Dienst, und der Herr war mit ihm. Warum? Er tat das, was Gott will, nicht was er will als König. Punkt 1. In diese Gebete kenne ich nur, Hiskia sagt zum Gott, gedenke, dass doch Herr, wie ich von dir gewandelt habe, in der Wahrheit. Was heißt Wahrheit? Wahrheit. Pilatus hat auch einmal gefragt, was heißt Wahrheit? Jesus gibt Antwort. Matthäus Evangelium 24. Noch vorher, Johannes Evangelium spricht Jesus, ich bin die Wahrheit. Wenn Hiskia wandelt mit Wahrheit, mit wem wandelt er gerade? Mit Gott. Wir wissen, dass Jesus Gott ist. Noch im Alten Testament Menschen, die erfüllten Gottes Wille, wandeln mit Jesus, mit Gott. Weil Jesus sagte, ich bin der Wahrheit. Es gibt keine andere. Der Wahrheit ist eine Person und das ist Jesus. Was heißt ganzes Leben? Stellt euch vor. Es gibt Menschen, die sagen, es ist doch genug, dass ich am Sonntag zum Gottesdienst kam. Oder am Weihnachten, Karfreitag. Ich bringe Spende, ich tue alles. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Ist sie gerade hier? Oder irgendwo zu Hause bei Arbeit? Was denkst du gerade über Gott? Oder was dich noch erwartet nach dem Gottesdienst? Was noch nicht erfüllt war? Das ist die Entscheidung. Dienst ganzes Leben. Nicht am Sonntag, nicht Karfreitag, jeden Tag. Gedenk doch, Herr, wie ich in Wahrheit gewandelt. Was für ein Gebet. Können wir so beten? Können wir so offen sprechen mit Gott und sagen, gedenk, wie ich wandelte in Wahrheit? Und tu das, was du willst, weil das ist entscheidend für uns. Hiskia entscheidet Leben für Gott. Und er wurde belohnt, obwohl er todkrank war. Gott war gnädig zu ihm und beschenkt ihn mit 15 Jahren. Was ist mit uns? Wir erleben bessere Gnade. Gott bietet uns Ewigkeit. Was heißt 15 Jahre? Nichts. Aber die Ewigkeit kann man nicht ausrechnen. Ich kann nicht. Ich kann mir auch das nicht vorstellen, wie viel ist das. Aber das ist sehr viel. Obwohl bin ich kein Hiskia. Und da kam ich wieder zurück zu dieser Frage, wo Jesus spricht. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Himmelreich kommen. Dann ist die Frage, was muss ich tun, dass ich dahin darf? Im Evangelium steht geschrieben, Jesus sagt, eins ist muss. Ihr sollt glauben an den, den Vater gesendet hat. Wenn wir glauben an Jesus Christus, wir sind gerettet. Uns ist die Türen offen für die Ewigkeit. Was ist mit unseren Werken? Werke werden uns bezeugen, über uns bezeugen, wie wir mit Jesus gelebt haben. Und dann wird Jesus fragen, was hast du für mich getan? Errettung und Vergebung ist umsonst, wir wissen das. Aber für Gott war das nicht umsonst, ist teuer bezahlt. Wenn du Jesus liebst, du wirst ihm dienen, nicht weil du musst, weil du es willst. Ich kann euch nur vorstellen, ich glaube, Männer werden mich verstehen, die verheiratet sind oder gerade in Beziehung mit einer Frau, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Aber ich wollte für sie alles tun. Ich könnte Sterne vom Himmel bringen, na, könnte. Aber so eine Vorstellung, du bist bereit, für diese Person alles zu tun. Liebst du so Jesus? Bist du bereit für Jesus das zu tun, was er für dich getan hat? Ich glaube, die das bereit sind, die sind glückselig, die sind gerettet. Ich kann niemanden beurteilen, ich kann nur mich fragen, wer bin ich? Saul? Oder Hiskia. Diese Antwort kann sich selber, jeder selber beantworten. Weil ich kann mich selber nicht anlügen. Das funktioniert nicht. Weil ich kenne meine Gedanken, ich weiß, was ich tue, ihr nicht. Zwei Personen wissen, Gott und ich. Und Gott wird fragen, was hast du getan in meinem Namen? Prüft eure Herz. Erfüllt Gottes Wille. Sei gesegnet. Sei gerettet. Die noch Jesus nicht kennengelernt haben. Ich will nicht streng sein, aber ich sage, ihr verpasst alles. Ihr seid arm. Weil am Ende, wir werden alle vor Gott stehen. Und wenn du Jesus nicht kennst, du verlierst die Ewigkeit. Zu schade. Vertausche das nicht mit dieses Leben. Hier gewinnst du nichts, hier verlierst du alles. Aber in Ewigkeit verlierst du Freiheit, Liebe mit Jesus zusammen. Amen.